Heute zu Gast Dr. John Jennison. John und ich kennen uns seit 6 Jahren, haben wir festgestellt. 2018 haben wir uns mal zum Essen in Essen getroffen und haben eigentlich seitdem nur übereinander, aber nicht mehr miteinander geredet, was keinen Grund hatte. Aber wir haben die Zeit und den heutigen Podcast mal als riesengroße Update-Folge benutzt. Und zwar erzählt mir John, wie er zu dem damaligen Zeitpunkt, wo er selber sagt, wo er müde war, wo er ein bisschen gestruggelt hat, ob er überhaupt in der Zahnmedizin bleiben soll. Das war der Zeitpunkt, wo wir miteinander gegessen haben. Wie er sich zu einer Praxis entwickelt hat mit Partnern, mit 18 Zahnärzten, 120 Mitarbeitern und noch einer eigenen Firma, wo er sich um Dinge wie Personalrekrutierung kümmert. Das nur in 6 Jahren und das von einem Zeitpunkt, den man möglicherweise bei ihm als Tiefpunkt bezeichnen konnte, aus seiner Sicht, und ich zitiere, hat er so etwas Gewaltiges entwickelt. Wie konnte so etwas möglich sein? Was waren so seine nächsten Schritte? Wie hat er angefangen und was war für ihn der Grund, dass er dann doch mitten in der Corona-Zeit in die Selbstständigkeit gegangen ist, Anfang 20 sozusagen gegründet und Mitte 20 eröffnet? Also es war total spannend, mit ihm drüber zu sprechen, und weil er so ein Powerhouse ist und weil er so viel zu erzählen hat, und ich muss auch wirklich sagen, manchmal ist es ja so, dass man Leuten begegnet, die erzählen viel, und dann sagt man, ja, ob das alles mal so ist. Also bei John ist es so, er erzählt viel, er ist ein Powerhouse, aber da ist richtig, richtig, richtig was dahinter. Da ist richtig Power dahinter. Er engagiert sich noch in der Politik und macht noch so viele andere Sachen. Und ich finde es einfach mal super interessant, ihn und seine Projekte und ihn als Persönlichkeit zu beleuchten. Und spontan habe ich mich während der Aufnahme entschlossen, da 2 Teile draus zu machen. Ich wollte zum Schluss nicht abkürzen. Ich wollte sozusagen über jede Hürde springen und wollte auch wirklich alles erfahren. Daher ist es eine sehr lange Folge geworden, die ich dann in 2 Teile unterteilt habe. Also, ihr hört jetzt Teil 1 mit Dr. John Jennison und mir, Christian Henrici. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von 1/2 Minute bis zu 1,5 Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, John, ich freue mich sehr, dich mal wiederzusehen. Erzähl mal, wie geht's dir? Was ist die letzten 6 Jahre so passiert?
Hi Christian. Also ich freue mich erstmal super, dass wir uns heute hier mal unterhalten. 6 Jahre, ja, ist es schon her, als wir uns in Essen getroffen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, damals war ich noch Assistenzzahnarzt bzw. angestellter Zahnarzt und hatte, glaube ich, meine 4. Stelle gerade bestritten und neu angefangen. Und damals hat mir die Zahnmedizin ja nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie sie mir heute wieder macht. Und ich war ja so ein bisschen auch auf Abwägen unterwegs und habe mir damals ja so ein bisschen überlegt, auch wie kann man mit dem Personal vielleicht noch anders umgehen, wie kann man da noch bessere Recruiting-Methoden entwickeln. Und das war eigentlich darauf zurückzuführen, dass ich mich selber halt in allen Praxen, in denen ich bis dahin war, nie zu 100% wohlgefühlt habe und mein Weg auch mit der Selbstständigkeit war noch nicht ganz klar. Deswegen haben wir uns beide ja damals getroffen und haben über eine Möglichkeit geredet, wie man vielleicht für Personal noch besser eine Matching-Funktion quasi entwickelt, um die richtige Zahnarztpraxis zu finden.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her, Essen in Essen. Und John, erzähl doch mal, gehen wir mal so ein bisschen früher in deine Vergangenheit rein. Du hast Zahnmedizin studiert, aber warum hast du Zahnmedizin studiert? Wo bist du aufgewachsen? Erzähl doch mal, wer du bist und wo du herkommst.
Ich bin in Düsseldorf groß geworden. Meine Eltern sind beide im ärztlichen Bereich tätig gewesen. Meine Mutter ist Kinderärztin, mein Vater war Orthopäde. Und Ich habe eigentlich schon immer gedacht, ich gehe irgendwie in die Medizin, hatte damals aber nur so eine gewisse Ahnung, habe mich während der Schulzeit nicht wahnsinnig darum bemüht. Ich habe immer viel Sport gemacht, hat mir immer viel Spaß gemacht, aber wenn du mich nach Hausaufgaben gefragt hast, das war nicht mein Lieblingsthema. Deswegen habe ich dann irgendwann, als ich dann ein bisschen älter geworden bin, mal ein bisschen genauer nachdenken müssen, als ich gemerkt habe, scheiße, man braucht ja auch noch irgendwie einen NC oder irgendwie eine Qualifikation, um nachher auch studieren zu dürfen in Deutschland. Und habe dann eigentlich immer als Plan gehabt, ich werde irgendwie in die plastische Chirurgie gehen oder grundsätzlich Chirurgie, fand ich eigentlich immer ganz interessant. Und habe dann versucht, meine Schule doch noch so gut es geht über die Bühne zu bringen und die Noten halt irgendwie so zu generieren, dass ich halt irgendwie da reinkomme. Ist am Ende, glaube ich, bei einer 2-1 gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe dann auch einen Nachteilsausgleich bekommen, weil ich im Olympiateam fürs Rudern war und habe da, glaube ich, 0,1, glaube ich, gut geschrieben bekommen. Und mit der 2-0 hatte ich natürlich in Deutschland schlechte Karten, um Medizin zu studieren. Und habe dann über den Medizinertest eine Möglichkeit gefunden, vielleicht mich noch zusätzlich zu qualifizieren. Hatte mich in der Zwischenzeit aber schon in Bayreuth für BWL eingeschrieben, weil ich dachte, ich kann jetzt hier nicht ein Jahr rumsitzen. Also das liegt nicht in meiner Natur, habe ich keine Lust drauf. Und habe dann den Medizinertest aber noch gemacht und der war anscheinend so, also der war ganz okay, der war jetzt auch nicht überragend, da war ich jetzt auch nicht überdurchschnittlich, aber der war so gut, dass ich mich dort dann für Heidelberg qualifiziert habe. Und da gibt's eine ganz süße Anekdote. Ich war damals in einer Beziehung mit einer jungen Frau, war alles nett, aber wir waren eigentlich dabei, uns zu trennen. Und dann sie wollte auch dann Zahnmedizin studieren, denn die Zahnmedizin war für mich der Ausweg. In Humanmedizin komme ich auf gar keinen Fall rein, auch nicht mit dem Medizinertest. Also war es für mich die Zahnmedizin, weil ich dachte, ich kann in dem späteren dann wechseln. Das war damals so die Notlösung für diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und man geht halt ins Ausland. Und das heißt, bei mir war es dann Zahnmedizin zu dem Zeitpunkt. Und meine damalige Freundin oder dann auch gerade Ex-Freundin werdend wollte auch Zahnmedizin studieren. Damals gab es ja solche Standortanalysen, wo komme ich dann am besten denn überhaupt rein, wo habe ich denn die größten Chancen, um überhaupt genommen zu werden. Da war bei uns beiden Marburg auf erster Stelle und dann haben wir miteinander gesprochen und dann hat sie mich gefragt, ja, wenn ich Marburg bekomme und du auch, was machen wir denn dann? Ziehen wir dann zusammen und dann haben wir uns über dieses Gespräch quasi getrennt und die Frist zum Einreichen dieser ganzen Ortspräferenzen, die war schon abgelaufen und ich hatte dann aber noch einen Anruf getätigt mit der zentralen Vergabestelle damals und habe gesagt, hör mal, ich kann nicht nach Marburg, erste Stelle geht nicht, setz mal Heidelberg drauf. Und das war dann am Ende des Tages mein großes Glück, weil Heidelberg den Medizinertest sehr stark bewertet hat. Also ich habe damals dann mit dem Professor Rammelsberg, der den mitentwickelt hat, den Medizinertest gesprochen, in meiner Examensprüfung. Und der hat gesagt, dass genau solche Leute, das heißt mit einem durchschnittlichen Abitur, oder ist natürlich immer noch gut, aber zwischen 1,8 und 2,2 wollten die gerne haben und mit einem Medizinertest, der ungefähr in der Range war, in der ich auch da. Und genau auf die haben die sich halt gestürzt, weil die gesagt haben, daraus werden gute Ärzte. Das war so deren Idee. Und so habe ich dann sehr glücklich den Weg in die Zahnmedizin gefunden, durfte in Heidelberg dann Zahnmedizin studieren.
Das ist ja eine richtig skurrile Geschichte. Du bist ja eigentlich durch ein paar Zufälle getrieben, ne? Das heißt, du hast im Prinzip den Spaß, den du vorhin sozusagen in deinem Intro so ein bisschen beschrieben hast, den Spaß an der Arbeit durch das Studium in Heidelberg eigentlich so ein bisschen erstmalig kennengelernt, oder? Also sonst hast du ja gesagt, so plastischer Chirurg und dies und das, ne? Da sägst du ja nicht an Kiefergelenken eigentlich rum, ne?
Korrekt. Also diese ursprüngliche Idee der Humanmedizin und dann auch dort in die Chirurgie habe ich während dann des beginnenden Studiums in Heidelberg verworfen, weil am Anfang ist man in Heidelberg parallel, das heißt die ersten 4 Semester macht man eigentlich komplett Zahn- und Humanmedizin zusammen. Im 4. Semester kommt dann aber noch in der Zahnmedizin der erste zahnmedizinische Kurs im Dentallabor mit dazu. Und das TPK heißt das, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, so heißt das. Und da habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Ich wusste auch schon vorher, dass ich total gerne handwerklich arbeite und mir das auch ein bisschen liegt und ich wirklich echt Spaß dran habe. Aber diese Mischung aus dem, was ich humanmedizinisch gelernt hatte und dann dem Zahnmedizinischen, was dann auf mich eingeprasselt ist, war dann für mich sofort klar, als ich da die ersten Wochen mitgemacht habe, dass ich Zahnmedizin weitermachen will und dass ich Zahnarzt werden will. Und klar, ich hatte mich in der Vergangenheit so ein bisschen schon vorbereitet, war mal beim Professor Bull und dem Dr. Norman Köbe in Krefeld-Uerdingen. Da bin ich mal 6 Monate mitgelaufen für mein Pflegepraktikum und hat mich auch mal bei der Praxis Wunderliche in Düsseldorf mal beworben und war da mal im Praktikum auch und habe mir das noch angeguckt. Das heißt, da war ich schon immer so ein bisschen chirurgisch auch unterwegs, aber auch immer mit einem zahnmedizinischen Aspekt interessanterweise. Aber als ich dann angefangen habe halt in Heidelberg und die Chance hatte, da in die Zahnmedizin wirklich reinzuschnuppern, was halt wirklich da erst im 4. Semester passiert, wusste ich, alles klar, Zahnmedizin ist es und ich will nicht die Humanmedizin am Ende auch noch oben drauf machen. Und ich habe dann auch während der Zahnmedizin gemerkt, weil dann war so ein bisschen mein Plan Mundkiefer-Gesichtschirurg, habe ich auch gesagt, nein, das möchte ich nicht, dieser Klinikalltag, den ich dort sehe, das liegt mir nicht. Ich habe sehr viel Mundkiefer-Gesichtschirurgen dort gesehen und habe mir deren Leben auch angeschaut und habe gedacht, das ist nicht das Leben, was ich gerne am Ende des Tages hätte. Das ist nicht das Unternehmen, was ich ganz gerne führen würde, weil das eigentlich ja in dem Bereich einfach ein bisschen anders geartet ist, auch wenn einige das sicherlich toll geschafft haben, wie der Dr. Bonsmann zum Beispiel in Düsseldorf. Das ist alles cool, aber für mich war damals klar, okay, ich möchte Zahnarzt werden. Und ja, da habe ich mich dann drauf gestürzt.
Wie würdest du das Leben denn derjenigen beschreiben, die du damals kennengelernt hast, das du nicht führen willst? Und wie würdest du das Leben beschreiben, wo du damals gedacht hast, das willst du führen?
Das, was mich damals sehr stark irritiert hat in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie, ist, dass ich dort Menschen kennengelernt habe, die sicherlich hervorragende Ärzte waren, aber die wirklich zeittechnisch so stark eingebunden waren in der Klinik, in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie, in ihrem alltäglichen Doing, dass ich gemerkt habe, das ist ein Pensum und ein Maß an freien Zeiten, in denen man dann auch, mir geht es gar nicht um Freizeit, ich bin nicht der Typ, der wahnsinnig viel Freizeit braucht, ich bin aber ein Typ, der Lust hat, sich selbst zu verwirklichen, und das, bei mir ist es sehr viel unternehmerisch oder sportlich, und natürlich möchte ich auch mal irgendwann Familie gründen, bin ich noch nicht, aber sei es drum, aber dafür möchte ich ein bisschen Zeit haben. Ich habe gemerkt, dass die Ressourcen von diesen Menschen, die dort in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie arbeiten, extrem auf die Klinik, auf die Operationen, auf die Nachtdienste gemünzt war und die überhaupt gar keine Kraft hatten, eigentlich drumherum noch weiter zu denken. Und das hat mir extrem missfallen. Also geht mir nicht um den Beruf. Den Beruf finde ich klasse. Ich finde die Operation bombastisch. Ich habe großen Respekt vor denjenigen, die das alles geleistet haben, um sich da doppelt zu approbieren und dann da zu arbeiten. Aber das Leben an sich war mir nicht unternehmerisch genug und nicht selbstverwirklichend genug aus meiner Warte. Und das, was ich immer gerne machen wollte, ich wollte immer das Gefühl haben, ich bin eigentlich frei in meinem Geldverdienen. Ich habe da ein Open End. Ich habe da keine Deckelung zu ertragen, wo ich weiß, ich komme bis dahin und dann bin ich aber fertig. Und ich hatte da nicht das Gefühl, dorthin zu kommen, wo ich gerne hin möchte.
Okay, ordne mal chronologisch die Heidelberger Jahre ein. Von wann bis wann war das?
Ich war von 2009 bis 2014 in Heidelberg und bin dann im Winter 2014 fertig gewesen und hatte dann 2015 meine erste Stelle in Kronau bei einem Zahnarzt für 7 Monate und bin dann von Kronau, also das heißt, da habe ich auch noch in Heidelberg gelebt, bin ich dann quasi mit Doktorarbeit schreiben und so weiter, bin ich dann nach Düsseldorf zurückgegangen und habe meine erste Assistenzarztstelle dann, oder beziehungsweise die zweite dann, aber die erste dann jetzt hier in Neuss angetreten.
Und dann, als wir uns mal gesehen haben, da hattest du ja schon gesagt, du bist ein bisschen müde der Zahnmedizin. Da hast du deine Assistenzzeit ja gerade wahrscheinlich vollendet gehabt oder plus ein bisschen normal gearbeitet. Aber was hat dich zu dem Zeitpunkt so müde von der Zahnmedizin gemacht? Ich finde das nämlich interessant, verstehe mich nicht verkehrt, nicht spezifisch auf dich grundsätzlich bezogen, sondern ich höre das so oft von Zahnmedizinern nach der Assistenzzeit. Wir hatten gerade vor einigen Wochen die Opti Summer School hier oben mit 100 Gründern und die berichten oder viele berichten mir, ich bin momentan so satt von der Zahnmedizin, das ist immer so 2-3 Jahre nach Beendigung des Studiums und da, glaube ich, bist du mein sozusagen Ermittlungsstück. Warum war das bei dir so? Was hat dich dazu gebracht, dass du so müde geworden bist?
Also ich habe mich damals echt umgeschaut, weil ich echt nicht wusste, ob ich weiter Zahnmedizin machen möchte. Das lag bei mir vor allen Dingen daran, und da möchte ich jetzt natürlich niemandem zu nahe treten, bei dem ich damals gearbeitet habe, aber die Strukturen, in denen ich dann gearbeitet habe, waren immer kleine Zahnarztpraxen. Und das bedeutete für mich als junger Zahnarzt, ich habe die Möglichkeit zwar demjenigen dann ein bisschen über die Schulter zu schauen, aber wirklich richtig angeleitet wurde ich nicht. Und dann bist du completely lost. Du hast keine Ahnung, wie du einen Zahn rausoperierst, du weißt nicht, wie du einen Zahn trennst, damit du den locker da oben rausgeostet bekommst, wenn du einen Dreiwurzler hast. Du kriegst keine richtige Präparationshilfe, du bekommst nicht diese Lehre, die du eigentlich noch brauchst und bist einfach, vor allen Dingen, wenn du einen Anspruch an dich selber hast, die Patienten vernünftig zu behandeln, dann bist du in einer Dauerstresssituation, die dich wirklich auch ein bisschen mürbe macht. Auch ich, jemand, der wirklich immer versucht, in allem sein Bestes zu geben und auch daran arbeitet, um jeden Tag besser zu werden. Das war wirklich eine extrem anstrengende Zeit, aber es geht hier nicht um die Anstrengung, die man auf sich genommen hat, sondern gleichzeitig auch so das Gefühl, ich komme keinen Schritt weiter. Ich werde nicht besser, ich lerne nicht mehr, ich weiß nicht, wie jetzt besser wie eine Krone funktioniert, ich bekomme die Patienten nicht geführt, die Patienten springen mir ab, weil ich weiß ja am Anfang noch gar nicht, auch wenn ich vielleicht ein Konzept im Kopf habe, aber das Konzept an den Patienten zu vermitteln, ist ein Riesenthema, was ich jetzt bei mir in der Praxis jeden Tag habe, weil mittlerweile habe ich ja 18 angestellte Zahnärzte, die ich anlerne. Das ist einfach ein Riesenthema, die Kommunikation von dem Konzept, was du im Kopf hast, zum Patienten zu bewegen, ist ein Riesenthema, das wurde mir damals nicht gezeigt. Und dann bist du in diesen ganzen Störschrauben, bist du verloren, dann kommen die Abrechnung auf dich zu, die du nicht kannst, weil du hast es im Studium nicht beigebracht bekommen. Dann wird aber von dir abverlangt in einigen Praxisstrukturen, dass du das aber irgendwie können musst, aber es wird dir nicht gezeigt. Und diese nicht vorhandene Lehre in vielen Strukturen, in denen ich gearbeitet habe, dann teilweise der Patientenmangel, weil einfach die Strukturen gar nicht darauf ausgelegt waren, dass ich als zusätzlicher Zahnarzt komme. Das heißt, der Zahnarzt hat sich gedacht, ja klar, ich nehme noch einen weiteren Zahnarzt mit rein. Aber eigentlich war die Praxisstruktur, waren die Patienten, Neupatientenzahlen gar nicht darauf ausgelegt, dass ich gekommen bin. Und so sitzt du deine Tage ab und hast das Gefühl, ich komme nicht weiter, ich behandle nicht genügend Patienten, ich lerne auch nicht wahnsinnig viel und wirst wirklich müde, weil du das Gefühl hast, irgendwo ist auch eine Deckelung. Denn ich komme sowohl umsatztechnisch nicht weiter, als auch in meiner Self-Confidence, in meiner Selbstwahrnehmung komme ich nicht weiter, um noch besser den Patienten dann eigentlich auf den Weg mitzunehmen, den man für ihn im Kopf hat. Und auch diese Kommunikationsproblematik, die man dort hat, die ich versuche jetzt ja auch mit meinen Assistenzärzten wirklich anzugehen und wirklich auch zu besprechen, die hat mich damals dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss über den Tellerrand hinausgucken, ich muss mir andere Lösungen für mein Leben überlegen. Denn die Zahnmedizin, damit werde ich gerade momentan nicht glücklich. Deswegen habe ich dann mir die Gedanken gemacht, bin mit MedMagnet auf dich damals zugekommen, habe mir auch andere Gedanken gemacht, wo ich wirklich beinahe den Beruf verlassen hätte. Bis dann ich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich mache nochmal einen Punkt und gehe nochmal einen Schritt weiter in eine neue Anstellungssituation. Dort habe ich dann eine Großpraxis ausgewählt. Da habe ich dann in diesem Zuge schon mit ganz vielen Leuten aus meiner Umgebung gesprochen und habe gesagt, pass auf, ich muss mich hier selbstständig machen. Ich komme hier nicht weiter, ich fühle mich unwohl, ich glaube, ich kann es anders machen, ich will es anders machen, ich will das dann halt eben selber lernen, aber dann kann ich es wenigstens in meiner eigenen Struktur lernen und kann halt auch das lernen, was ich gerne möchte. Und da bin ich dann ins Gespräch mit vielen, vielen Leuten gegangen, mit vielen aus meiner Umgebung, mit vielen, die ich auch sicherlich dort ein bisschen übermannt habe, beziehungsweise überrannt habe und gesagt habe, ey, willst du nicht dich selbstständig machen, lass uns das doch gemeinsam machen, warum willst du das denn alleine machen und so. Und zu einigen habe ich dann nicht mehr viel Kontakt zu, weil die gedacht haben, der Typ, der spinnt. Aber damals bin ich dann so quasi da rausgekommen, weil ich dann so über die Gespräche dann irgendwann den Tim Graf kennengelernt habe und dann wir gemeinsam den Weg für uns definiert haben und gesagt haben, pass auf, das möchten wir machen und da können wir uns selbst verwirklichen und dann haben wir die Möglichkeit, unser Ziel zu definieren. Wo möchten wir hin und auf welche Art und Weise möchten wir dahin? Und dann wurde auf einmal dieser sehr dunkle Raum sehr, sehr hell und dieser ganze Schatten hat sich gelüftet, weil man ja in der Zahnmedizin eigentlich, wenn man das betrachtet, zu den Sternen greifen kann. Man kann eigentlich machen, was man möchte. Man kann so weit nach oben, wie man möchte. Man kann so gut werden, wie man möchte. Und das haben wir dann erkannt und deswegen macht es jetzt so unglaublich viel Spaß. Aber ich war wirklich kurz davor, die Zahnmedizin zu verlassen.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Wie hast du den Tim kennengelernt? Er war einer von diesen vielen Gesprächen, die du geführt hast, sozusagen.
Das war super zufällig und muss man auch wirklich mal erzählen, so eine Geschichte. Ich sage ja jetzt auch in einem meiner Videos, die ich so poste, es geht unglaublich viel über Netzwerk. Ich meine, das weißt du, damit drin bist du der absolute Profi in Deutschland, wenn es um Netzwerk geht. Und das ist ja das, was am Ende des Tages den unternehmerischen Vorteil bietet oder den Unterschied macht. Und damals war es halt bei mir auf einer ganz kleinen Ebene. Ich habe versucht, mir ein Netzwerk aufzubauen, um zu gucken. Ich wusste, ich werde nicht alleine eine Zahnarztpraxis eröffnen. Das war für mich vollkommen klar. Die 250 Quadratmeter, 300 Quadratmeter Zahnarztpraxis, ich alleine mit meinen 5, 6, 7 Angestellten, da habe ich gesagt, niemals in meinem ganzen Leben. Also war für mich eine Notwendigkeit, Leute zu finden. Und das ging über Netzwerken. Und das Netzwerken habe ich auch geschafft über die Standespolitik. Ich war damals durch das große Glück, dass ich in Neuss beim Christoph Hassing meine Stelle antreten durfte. Der war im Freien Verband und ist weiterhin auch im Freien Verband, aber auch grundsätzlich in der Standespolitik sehr engagiert. Und ich durfte dann mit ihm gemeinsam die Struktur aufbauen, in den Bezirksgruppenvorstand in Düsseldorf gehen vom Freien Verband und habe dort natürlich dann Leute kennengelernt, mir das anhören können, ein bisschen Einblicke ja außerhalb der Zahnarztpraxis in die Zahnärztlichkeit quasi bekommen können oder bekommen dürfen. Und gleichzeitig habe ich aber dort auch den Tim kennengelernt, weil der Tim war bei jemand anderem in Neuss, angestellter Zahnarzt, auch gerade Assistenzzahnarzt, genauso weit wie ich auch. Und die beiden kannten sich extrem gut. Das heißt, der Chef vom Tim und mein Chef kannten sich extrem gut und haben da schon immer so ein bisschen im Hintergrund gesprochen. Und dann ist am Anfang natürlich immer so, oh, da ist ja noch ein junger Zahnarzt. Ja, gucken wir mal. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Das war eigentlich schon wirklich sehr nett, muss ich sagen. Und irgendwann bin ich halt genauso wie auf alle anderen meiner Bekannten auf den Tim zugekommen und habe gesagt, hör mal, wie sieht eigentlich deine Zukunft aus? Wie stellst du dir deine zahnärztliche Zukunft vor? Wie möchtest du später arbeiten? Und der Tim war im Grundgedanken gut, sehr ähnlich wie ich auch und hat gesagt, ich will auf jeden Fall ein größeres Ding machen, obwohl er schon dran war, eine kleine Zahnarztpraxis zu kaufen. Hat er gesagt, eigentlich, wenn ich das jetzt so überlege, ist es nichts für mich und hat dann in unseren Gesprächen diesen ganzen Kaufvorgang sogar abgebrochen und wir haben gemeinsam uns unsere Pläne entwickelt, dorthin zu gehen. Aber da muss man sagen, das Netzwerk kam wirklich durch die Standespolitik.
Ja, Wahnsinn. Bist du immer noch aktiv im Freien Verband oder in der Standespolitik?
Komplett. Wir sind jetzt in Nordrhein. Für die Kammerwahl bin ich auch mit aufgestellt und da unterstütze ich die Liste vom Ralf Hausweiler, weil die Standespolitik uns alle angeht, weil die Standespolitik etwas ist, wo man nicht die Augen als Zahnarzt vor verschließen kann. Das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Das ist das, was unseren Berufsstand anleitet, von den Sterilisationsabläufen bis hin zu allen anderen Kommunikationen, die wir mit der Politik machen, wird entweder von Kammer oder von der KZV gestaltet. Ich habe damals die AS-Akademie besucht und habe da auch 2 Jahre investiert, um da auch zu netzwerken und auch die Standespolitik besser kennenzulernen. Und jeder, der die Verantwortung nicht annimmt und sagt, Standespolitik interessiert mich einfach nicht, da muss ich ehrlich sagen, das ist ein bisschen kurz gedacht. Wir sind in einem verstaatlichten medizinischen Bereich. Wir machen sehr viel Privatabrechnung. Bei uns in der Praxis sind es ungefähr 70%, die wir privatärztlich abrechnen können. Trotzdem brauche ich doch die Standespolitik als Instanz, die ich auch unterstützen muss und auch mit meinem Gedanken gut unterstützen muss. Weil ansonsten sind dort nur noch irgendwann ältere Leute, die perfekt in dem sind, was sie tun und die können es niemandem weitergeben, weil kein Junger da ist, der es lernen möchte. Und deswegen bin ich der Meinung, ich bin jetzt 36, muss ich irgendwo das Ganze ja auch mitlernen, damit ich später auch dort die Weichen so stellen kann, dass es alles für die Zahnärzte und auch für die Patienten so bleibt, dass wir eine Grundlage haben, auch wenn die Grundlage ja gerade schon sehr angegriffen wird von den politischen Gremien. Da müssen wir uns gegen verteidigen und wenn wir niemanden haben, der die Verantwortung annimmt, dann sind wir irgendwann verloren. Deswegen ja, auch jetzt versuche ich noch so viel zu machen, wie es geht und mich da zu integrieren, wie es ist. Man darf natürlich aber nicht verkennen, die Standespolitik ist auch nicht immer einfach, denn auch da gibt es natürlich interne Dinge, die dort verfolgt werden, die nicht immer ja direkt für einen zu durchschauen sind. Vor allem, wenn man jung ist, versteht man die Abläufe noch nicht so wirklich. Und deswegen ist es auch da mit viel Geduld, dass man dort sich engagieren kann.
Ja, also erstmal, das kann man wirklich als generellen Aufruf verstehen, sich zu engagieren. Ich glaube, dass wir 2 Dinge brauchen in der Standespolitik. Zum einen brauchen wir Vertreter, die auch die Interessen vertreten für die Entscheidung, die sie treffen. Und ich meine damit, wenn ich jetzt, das mag altersdiskriminierend klingen, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen so und die Biologie ist es im Übrigen auch, aber wenn jemand, der 65 ist, eine Entscheidung trifft für jemanden, der dich angeht, also du bist 36, andere Gründer sind 40, andere Gründer sind 28, 30, 32, dann ist man nicht mehr perfekt repräsentiert. Ja? Du triffst für dich und deine Kohorte die perfekten Entscheidungen, die dein Leben in der Selbstständigkeit für die nächsten 20, 30 Jahre bestimmen und die dein Leben kanalisieren und besser machen können. Ja? Und diese Interessen müssen vertreten werden. Und wenn wir zu wenig Leute da drin haben, dann können diese Interessen nicht vertreten werden. Und jeder, der sagt, bei mir war es früher anders oder früher haben wir das so und so gemacht. Jeder, der älter ist, kann sich nicht mehr reinversetzen. Ich kann mich auch nicht mehr reinversetzen, warum mein Sohn oder meine Tochter diese Musik hört, die er oder sie jetzt mit 10 Jahren hört. Ich verstehe die Musik nicht, ich finde sie scheiße. Und wenn ich sage, ich verstehe dich, Junge, ne, cool, dass du Musik hörst, dann sagen die, okay, hier komm, du hast so eh den Zug nicht mehr gehört. Der zweite Punkt ist, und ich glaube, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, das ist das Thema Churn, ne? Es ist, glaube ich, nicht gesund, auch wenn man damit viel Erfahrung sammelt, wenn man 40 Jahre oder 30 Jahre die gleichen Vertreter an der gleichen Stelle sitzen. Sozusagen, wenn zu lange Leute zu lange Positionen bekleiden oder zu lange sozusagen eine Grüppchenbildung, eine Institutionalisierung um eine Gruppe gemacht wird. Ich glaube, dass die Amtszeitdauer oder die Beiseinsdauer, dass das natürlich zur Wahl gestellt ist, ist schön. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen überspitzt begreift, dann kann es einer Institution nur gut tun, wenn da regelmäßig frisches Blut drin ist und dass man vielleicht auch, deswegen viele kritisieren ja auch, der Verteidigungsminister ist beim nächsten Mal Außenminister oder dann irgendwann mal Innenminister, wo man sagt, okay, da fehlt Fachexpertise. Stimmt zum Teil, aber ich glaube, dass immer wieder mal einen neuen Gedanken mal zu einer Position zu führen, um die mal zu vertreten, und man ist ja immer noch kanalisiert in einem System und in einer Institution, das kann nur helfen, um sozusagen das beste Outcome mit den gegebenen Mitteln irgendwie herzustellen. Deswegen finde ich das A, klasse, dass du dich engagierst, und mach es B, Appell auch weiter, egal wie viel Stress du hast. Wir brauchen ambitionierte Leute, die eine Idee von der Zahnmedizin in Deutschland im Jahr 2030, 40 und 50 haben.
Absolut. Trotzdem muss man dazu sagen, es ist nicht unproblematisch. Ich habe eine Praxis, ein Praxiskonstrukt gegründet in meiner Größe, in der ich jetzt bin, das politisch nicht immer gern gesehen ist. Einige sind immer noch...
Ja, das ist ein Grund. Das ist zum Beispiel ein Grund, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist ein Grund, weswegen wir neue Leute brauchen. Wir haben eine Absolventenquote von mehrheitlich Frauen und das seit circa 10 Jahren. Wir wissen aber gleichermaßen, dass Frauen von der Risikobereitschaft her weniger risikobereit sind wie Männer. 3/4 aller Selbsttötungen sind von Männern. 80% aller Spielsüchte oder aller Spielo-Teilnehmer sind Männer. Über 90% der Umsätze, die da gemacht werden, sind Männer. Und ich kann dir alle risikorelevanten Sportarten sagen, und du hast da überall einen ganz, ganz hohen Anteil an Männern und so auch in Gründung. Ja? Gründung ist eine risikobehaftete Tätigkeit und da wirst du immer weniger Frauen als Männer haben, und das ist so, das kannst du eigentlich nur dadurch gehend abbauen, dass du entweder Hybridmodelle hast oder risikoärmere Trägermodelle oder Gründerthemen, und diese müssen adressiert werden. Und wenn jemand sagt, ey, früher gab es das auch nicht, deswegen soll es auch in Zukunft nicht geben, und sagt, ein MVZ, was du hast oder andere, das wollen wir eigentlich nicht, weil eigentlich das nicht unsere Versorgung irgendwo stabilisiert oder weiß auch immer, dann ist es meines Erachtens nicht mit besonders guten Argumenten belegt, wenn man auf die Strukturen, auf die Ressourcen schaut, die uns jetzt in den nächsten Jahren im Markt begegnen, wo wir Trägermodelle für brauchen, dass der Markt auch weiterhin seine Patienten bedienen kann. Und deswegen musst du da rein.
Ich kann das nur zu 100% unterstützen, was du da sagst. Und jetzt aus der politischen Warte nochmal gesehen, kann ich nur die Erfahrung mitgeben, es ist nicht immer gern gesehen, es ist nicht leicht, dort sich so zu engagieren, wie ich es tun würde und gerne hätte. Das mag unterschiedliche Gründe haben, kann auch an meiner Person liegen, bin ich auch immer fein mit, alles in Ordnung. Aber wir machen ja jetzt zum Beispiel, also ich bin immer auf der einen Seite ein großer Freund davon, wenn man sagt, die Politik muss etwas regeln, alles in Ordnung, gibt es und da engagiere ich mich. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch mal selber regeln. Wir sind Unternehmer und das ist ja genau der Grund, alles, was du gerade angesprochen hast, 100%. Ich rege ja deswegen genau das Thema insofern, dass ich versuche jetzt mit einem, so könnte man es beschreiben, Trägermodell, das heißt wir mit unserem großen Wasserkopf, den wir jetzt gebildet haben, Verwaltung, Bürokratie, Abrechnung, Telefonzentrale, da kann ich jetzt ausholen, genau das dann jungen Zahnärztinnen zur Verfügung zu stellen, damit die in die Selbstständigkeit kommen. Und das haben wir jetzt bereits schon 2-mal an weiteren Standorten geschafft, dass ich also junge Zahnärztinnen davon oder mit denen die Reise jetzt gemeinsam gehen kann, weil die sehen, wie viel schöner der Prozess von der Bank bis hin in die Selbstständigkeit und dann auch das Arbeiten in der Selbstständigkeit sein kann, wenn man Synergien nutzt, die total wichtig heutzutage sind, wodurch man Personal spart, wodurch man Kosten spart, wodurch man höhere Renditen erzielen kann und sich viel mehr auf das Tun, auf die zahnärztliche Tätigkeit konzentrieren kann. Und genau das gehen wir jetzt also selber an, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass in der Politik das alles sehr langwierig ist. Und trotzdem bin ich der Meinung, da muss man weiter dranbleiben und wir müssen gute Strukturen auch mit der Politik gemeinsam entstehen lassen. Aber wir versuchen es halt auch unternehmerisch zu lösen, indem wir es einfach machen. Und das ist ja auch genau das, was du sagst. Dafür braucht man ein Netzwerk, dafür müssen die Leute wissen, dass wir das tun. Deswegen heute auch hier die Plattform natürlich, wo ich Leute dazu aufrufe, wenn die Lust haben, sich selbstständig zu machen. Es gibt einige, die das mittlerweile machen. Auch wir versuchen, weitere Gründungen zu unterstützen, gemeinschaftlich zu gründen und dort wirklich ganz andere Modelle und ganz andere Möglichkeiten zu generieren, die man hätte, wenn man sich das alles alleine, ja, diese ganzen Stress geben muss und auch die ganzen Wege alleine gehen muss.
Brothers from different mother, würde man da sagen. Aber im Prinzip finde ich das klasse, dass ihr an diese Punkte rangeht, denn letztendlich, was da als Argument immer kommt, ist, warum lässt du das die Leute nicht selber machen? Du willst doch auch nur Geld damit verdienen. Und dieses Argument ist eigentlich so platt, wie es eigentlich auch zerstörerisch ist.
Ja, ist doch traumhaft. Ich liebe das, wenn sowas mir entgegengebracht wird. Dieser ganze Unsinn immer mit dem Geld. Ja klar machen wir das alles, um Geld zu verdienen. Sind wir doch mal ganz ehrlich.
Aber du spezialisierst dich ja darauf, dass du da richtig, richtig schnell und gut wirst. Und diese Effekte, die monetarisierst du für dich, aber die gibst du ja an andere weiter. Das ist doch unser Prinzip, weswegen wir das genauso machen. Warum haben wir vor 40, 50 Jahren Überweiserstrukturen eingeführt? Ne? Hallo? Ja, die Oralchirurgen wollten alle nur Geld verdienen. War ganz gemein.
Diese ganze ich will nur Geld verdienen Nummer zieht bei mir sowieso nicht mehr, weil ich jeden Tag mir den Arsch aufreiße, mal auf gut Deutsch, um vor allen Dingen Patientenqualität abzuliefern, weil alles definiert sich über Patientenqualität. Wenn ich keine Qualität abliefere vom Patienten, funktioniert meine Praxis nicht mehr. Das Zweite, was ich im Sinn habe, ist Mitarbeiterqualität und Mitarbeiterzufriedenheit. Weil nur wenn ich Mitarbeiter in meinen Strukturen habe, kann ich überhaupt die Performance bringen, die ich benötige. Und dann kommt das Geldverdienen, weil das Geldverdienen nur die Konsequenz von alledem ist. Und natürlich machen wir alle Arbeit, um Geld zu verdienen. Und ich möchte aber noch einen Punkt ansprechen, denn in dieser ganzen Idee, die wir jetzt gerade beschrieben haben, mit Politik auf der einen Seite, wo sicherlich Veränderungen einfach in unserem System stattfinden müssen, die jetzt von der Politik flankiert werden müssen, auf der anderen Seite unser unternehmerisches Sein, wo wir also versuchen, diesen demografischen Wandel, aber auch diese Feminisierung des Berufsstandes so mitzugehen, dass wir das verstehen und dann auch schöne, freudespendende und auch geldspendende Strukturen erarbeiten, wo der Patient sich auch noch in 20 Jahren gut aufgehoben fühlt. Das ist alles das eine. Aber man muss trotzdem hier ganz klar separieren. Das möchte ich auch jedem zu bedenken geben. Es gibt da draußen Strukturen, die groß geworden sind mit vielen Verteilerpraxen. Die sind häufig fremdkapitalisiert. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Zahnärzte sind. Der Tim und ich, die das jetzt gemeinsam machen. Wir sind Zahnärzte. Wir bleiben Zahnärzte und wir kennen jeden einzelnen Schritt in der Zahnarztpraxis. Wir kennen jeden einzelnen Schritt in der Patientenbehandlung. Wir gehen als Zahnärzte hier vor und versuchen, das Konzept in Deutschland als Zahnarzt zu gestalten. Es ist gänzlich anders, wenn Colosseum um die Ecke kommt und sagt, ich mache jetzt hier ein Renditemodell aus meiner Zahnarztpraxis. Das muss jedem, der da draußen sitzt, klar sein, dass es etwas ganz anderes ist, wenn Fremdinvestoren einen solchen Markt bespielen oder wenn Zahnärzte, das ist genau das Gleiche, was du eben gesagt hast, wo du die Anekdote zur normalen Politik gewendet hast. Warum kann ein Wirtschaftsminister auf einmal Verteidigungsminister werden? Hier ist es genauso. Hier kommt ein Fremdkapitalgeber, ein BWLer, der erzählt auf einmal, wie die Medizin zu funktionieren hat und wie die Patientenversorgung funktioniert. Dadurch kommen dann Dumpingpreise auf den Markt, womit die Qualität nicht mehr gehalten werden kann. Und da kann ich jetzt eine ganze Litanei von Problemen aufzählen, die dadurch entstehen. Aber es muss jedem halt da draußen klar sein, ich sollte vielleicht auch nochmal ganz genau hingucken, wenn ich jetzt also bei dem einen oder anderen arbeite, was ist das für ein Arbeitgeber? Und das heißt nicht, dass jeder fremdkapitalisierte Arbeitgeber schlecht ist. Das heißt nur, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass ich natürlich trotzdem immer noch andere Interessen vertrete als ein Fremdkapitalgeber.
Ich würde das grundsätzlich so sehen. Also möglicherweise wird das missverstanden als ein bisschen Pushback darauf, aber das meine ich gar nicht. Ich glaube, erstmal ist es grundlegend gut, wenn Geld in das System fließt. Das heißt, wenn irgendwo, mir ist es eigentlich egal, wo die herkommen, ob sie aus China oder aus den USA kommen, wenn Geld im deutschen System investiert wird, finde ich das grundsätzlich sehr gut. Es wird investiert, es wird irgendetwas aufgebaut. Es bringt für uns Deutsche überhaupt nichts, wenn BASF eine Fabrik in China für 10 Milliarden baut. Die Wertschöpfung haben wir nicht. Im Gegensatz, wir haben einen Wertabfluss. Ne? Und wenn ein Amerikaner 10 Milliarden in Deutschland investiert, ist es super. Das gilt erstmal grundsätzlich für alles und für jeden. Und jetzt, glaube ich, muss man differenzieren. Es gibt Leute, die verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, die, ich sehe auch viele Investorenmodelle, wo in die Praxis massiv investiert wurde, neue Ausstattung, wo viel für die Mitarbeiter gemacht wird, die aus meiner Sicht gerne zur Vorbildfunktion beitragen, wie eine moderne Zahnarztpraxis funktioniert. Ich sehe aber auch genau das Gegenteil. Ich sehe auch die Renditeschrüpfung. Aber wenn wir, John, mal ganz ehrlich sind und mal 30 oder 40 Jahre zurückschauen und das mal Revue passieren lassen, was jetzt sozusagen in unseren Ein- und Zweibehandlerpraxen über die Zeit passiert ist. Da gibt es diejenigen, die einen super Job gemacht haben. Es gibt diejenigen, die abgeschröpft haben. Ja? Es gibt diejenigen, die nur das Nötigste gemacht haben. Und diejenigen, die haben sich altruistisch kaputt gemacht, bis sie mit, was weiß ich, 54 einen Herzinfarkt hatten und konnten nicht mehr weitermachen. Das heißt, auch da hast du alles gesehen. Und ich glaube, man muss in Zukunft, oder besser gesagt, ich empfehle, genauer hinzugucken. Ne? Also, dass man sagt, okay, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Also, ich meine, das per System, per MVZ oder per wo kommt das Geld her, kann man das, glaube ich, überhaupt nicht mehr sagen. Man kann sagen, wie sind die Leitlinien, wie wird behandelt, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, wie sind die Mitarbeiter mit Patientenzufriedenheiten und ist das Abrechnungsverhalten, ist das vernünftig oder ist es nicht vernünftig? Ich glaube, so ein paar Sachen kann man feststellen und dann kann man sagen, ey, ihr, liebe XYZ-Gruppe, obwohl fremdfinanziert aus, keine Ahnung, London, Shanghai, New York, macht einen geilen Job. Ihr MVZ-Gruppe, finanziert aus Hamburg, macht einen Scheißjob, ne? Oder aus Frankfurt oder aus Berlin. Also alles mal gleich. Und ich glaube, diese Differenzierungsfähigkeit, die muss in der Politik auch gelernt werden. Dass man, glaube ich, nicht pauschal sagen kann, eine Frau darf kein Auto fahren bis 1974 oder darf nicht wählen oder was auch immer. Ne? Das pauschal ist es immer ein bisschen schwierig. Es gibt Tendenzen, die kann man beschreiben. Und dann muss man gucken, wie kriegt man das so unbürokratisch wie möglich hin, dass man nicht alle, dass man wegen einem Einzelfall, wegen jemanden, der ein schlechter Apfel ist, dass man nicht die ganze Kiste Äpfel da irgendwo wegschmeißt. Denn das Problem, was sich daraus immer, ich sag mal so, erzeugen lässt, ist, es werden Verordnungen und Regelungen für Einzelfälle getroffen, die irgendwo mal bei einem passiert sind, wo dann alle diesen Bürokratie-Mehraufwand für sich zu tragen haben. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht immer das beste Maß. Vielleicht ist es auch besser, ein paar Leute mehr zu beschäftigen, die sich das genau anschauen, die erstmal genau ermitteln, okay, ist das ein guter, wird ein guter Job gemacht, wird kein guter Job gemacht. Aber da fehlen dann auch wieder die Leute. Also ich glaube, Politik ist nicht einfach. Ich will auch nicht darstellen, als wenn dann alle Lösungen kristallklar wären. Ich warne nur ein bisschen vor Pauschalisierung über alle hinweg.
Bin ich aber wieder zu 100% bei dir, sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, es gibt da so einige Themen, die man, wie du gerade gesagt hast, es gibt da so einige, ja, einfach Ansatzpunkte, die einfach anders gesehen werden müssen von jemandem, der viel Geld in viele Praxisstrukturen reinbringt. Ich nehme jetzt einfach nur mal die Preispolitik in der Praxis. Wenn du mir erzählst, ich mache eine perfekte presskeramische Krone, Glaskeramik, für 400 € Zuzahlung, da kriegt jeder Zahnarzt, der weiß, und wir haben auch unser eigenes Labor, ich weiß, wie die Wertschöpfung dahinter ist, da kriege ich ein Herzklabaster, weil ich sage, wenn du das jetzt anbietest, dann kannst du das nur, wenn du die Millionen im Hintergrund hast und sagst, mich interessiert das gerade nicht, mich interessiert es gerade nur über Patientenfälle und ich kann dann später irgendwie Renditemodelle daraus erschaffen, indem ich dann einfach teurer werde. Da gibt's einfach Stellschrauben, die können für den einzelnen Zahnarzt problematisch sein, aber ich sehe es zu 100% genauso wie du. Man darf da nicht pauschalisieren, gibt auch unglaublich gute Lehrstrukturen. Ich kann mich hier daran erinnern, Pluszahnärzte damals hier in Düsseldorf haben so viele Themen aufgerissen, aber waren natürlich auch trotzdem Zahnärzte, die es betrieben haben und die das Know-how mit reingebracht haben. Und da gibt's aber auch Fremdkapitalgeber, die das verstanden haben und da auch die richtigen Stellschrauben drehen. Also deswegen bin ich bei dir, darf man nicht über einen Kamm scheren. Trotzdem ist es, und darauf das, was ich sagen wollte, man muss halt einfach die Augen offen halten, man muss verstehen, was ist das? Also wenn ich mich auf irgendwas einlasse, muss ich verstehen, worum geht's da, wer sitzt da im Hintergrund und dann kann ich offenen Auges meine Wege gehen.
Ja, an dieser Stelle machen wir einmal kurz Stopp. Ihr hört den zweiten Teil in der kommenden Woche. Am Freitagmorgen findet ihr diesen Podcast auf wundersame Weise in eurem Podcast-Player der Wahl. Aber lasst mich ganz kurz diese Folge rekapitulieren. Also ist es nicht Wahnsinn? Er hat Energie ohne Ende, er macht sehr viel, er geht sehr viel Risiko. Ich glaube, das brauchen wir und deswegen habe ich mich entschlossen, da nochmal weiter nachzubohren. Und alles das, was jetzt kommt, hört ihr kommende Woche. Und bis dann, habt ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, die Folge bei iTunes mit einem positiven Kommentar zu bewerten. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen.
Bei der Erarbeitung eines Praxiskonzepts geht es darum, etwas Neues entstehen zu lassen oder etwas Bestehendes zu verändern. Das Wichtigste bei eurem Vorhaben bist du. Wie gut kennst du dich selbst? Welche Fähigkeiten bringst du mit und welche brauchst du zusätzlich, damit die Unternehmung erfolgreich wird? Durch die Anwendung von Archetypen kannst du ein tieferes Verständnis für dich selbst entwickeln und bewusstere Entscheidungen in der Gründungsphase treffen. Kannst du dich schnell an neue Situationen anpassen? Bist du ständig auf der Suche nach neuen Techniken und Technologien, um deine Behandlung zu optimieren? Sieht man dich in Zukunft auf internationalen Kongressen und Fortbildungen? Dann trifft auf dich der Archetyp Abenteurerin zu. Oder schaffst du durch deine empathische und einfühlsame Art eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu deinen Patienten? Steht für dich eine sanfte und schonende Behandlung zusammen mit einer Wohlfühlatmosphäre an oberster Stelle? Dann bist du eher der Archetyp des Fürsorglichen. Du möchtest wissen, welcher von den 12 Archetypen auf dich zutrifft? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Du möchtest ein eigenes Team führen und fragst dich, was eine gute Führungspersönlichkeit ausmacht? Hier 3 Tipps für dich. Erstens, gewinne das Team für deine Vision. Zuallererst musst du selbst von deinem Traum überzeugt sein. Dann musst du deine Kraft auf deine MitarbeiterInnen übertragen, damit sie freiwillig und ohne Druck alles für die Praxis geben. Dafür braucht ihr ein gemeinsames Warum sowie Klarheit und Gleichheit als Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Zweitens, reflektiere dich als Führungspersönlichkeit. Hinterfrage dich regelmäßig selbst. Was ist dein Warum? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Kommuniziere die Antworten auf diese Fragen klar an dein Team und überprüfe deinen Führungsstil. Hilfst du anderen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten? Oder beschränkst du sie vielleicht in ihren Möglichkeiten? Gleichheit fängt immer bei dir als Führungskraft an. Drittens, gib regelmäßig Feedback. Gehe immer wieder mit deinen MitarbeiterInnen ins Gespräch und teile ihnen mit, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Aber vor allem auch, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Achte dabei auf eine wertschätzende Kommunikation und suche nicht nach einem oder einer Schuldigen für mögliche Pannen.
Du willst dich niederlassen und möchtest bestmögliche Zinsen von der Bank? Dann sollte dein Businessplan so schlüssig sein, dass die Bank wenig Risiken sieht. Das bedeutet aber nicht, dass du die Risiken unterschlägst. Vielmehr ist es wichtig, dass du der Bank signalisierst, dass du als Unternehmer in der Lage bist, mit den Risiken umzugehen und sie zu bewältigen. Dein Zahlenwerk muss schlüssig sein. Es muss nicht perfekt sein, denn auch die Bank weiß, dass es nur ein Plan ist und jeder Plan ist grundsätzlich erstmal falsch. Die große Frage ist nur, wie groß der Fehler ist. Fast noch wichtiger als das Zahlenwerk ist die Vorhabensbeschreibung. Beschreibe der Bank, wer du bist, was du kannst, was du vorhast, mit welchem Team du arbeiten wirst, was du den Patienten anbietest und was du tust, damit die Patienten zu dir in die Praxis kommen. Wenn du all das sinnvoll und glaubhaft beschreiben kannst, wirst du kein Problem haben, günstige Zinsen zu bekommen. Ach ja, ganz wichtig. Schreibe den Businessplan auf jeden Fall selbst. Natürlich kannst du eine Vorlage nutzen, aber du befüllst sie bitte selbst. Und auf keinen Fall lässt du die KI daran, denn hier planst du die Zukunft und das Projekt, was in den nächsten Jahrzehnten die Grundlage deiner wirtschaftlichen Existenz sein wird. Du möchtest mehr erfahren? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.